zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu viel, dem Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tunz Feuerborn, ich bin der Host des Podcasts und mit mir sitzen heute wieder Simone und Christian. Hallo.
Hallo Lars.
Hallo Lars.
Geht's euch gut?
Ja.
Ja?
Ach, ich bin gut eingegroovt, vielen Dank.
Du bist gut eingegroovt. Man kann es ja auch sagen, wir nehmen natürlich auch manchmal an Tagen mehrere Folgen dann auf. Und heute ist auch so einer dieser Tage, deswegen weiß ich auch noch gar nicht, in welcher Reihenfolge diese Folgen kommen. Es ist heute ein sehr schöner Tag, was die Folgen angeht. Irgendwie hat es einen besonderen Drive, wobei es hat immer einen besonderen Drive. Aber ich finde heute war auch das erste Mal, dass mich eine Folge so richtig nochmal neu gecatcht hat. Also die catchen mich sowieso, aber da bin ich mit einem ganz beschwingten Gefühl rausgegangen, aber auch mit einer... Nicht Betroffenheit, Gerührtheit. Also es hat mich irgendwie emotional gefasst. Egal, darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern wir sprechen heute über das Thema Psychopharmaka, Hilfe oder Horror, was Medikamente wirklich können. Die Frage wollen wir uns stellen, denn wenn das Wort Psychopharmaka fällt, reagieren viele mit Angst oder auch Misstrauen. Aber was steckt wirklich dahinter und wann können Medikamente helfen? Christian, wann können Medikamente helfen?
Wenn sie richtig indiziert sind und wenn sie im Verlauf auch richtig von Experten begleitet und überwacht werden, dann kann es bei wenigen Medikamenten eine lebenslange Hilfe sein und bei manchen Psychopharmaka für eine Zeit lang eine gute Unterstützung oder eine weitere Unterstützung sein. Aber es ist etwas, was man mit Bedacht und immer in der Hand von einem Profi begleiten muss.
Das will ich auch nochmal unterstreichen hier. Das hier ist, soll keine Werbung, auch keine Verurteilung, sondern einfach Aufklärung zum Thema sein. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen. Ja, gehen wir doch letztendlich mal rein. Warum haben so viele Menschen eigentlich Angst vor Psychopharmaka? Und da gucke ich dich jetzt erstmal an, Simone.
Na, im Psychopharmaka steckt das Wort Psyche, was altgriechisch für Seele ist. Und ich glaube, es steht einfach eine diffuse Angst im Raum, also mehr oder weniger diffus, sie ist nicht diffus, sie ist sehr konkret, aber eine konkrete Angst vor einer diffusen Gefahr, so muss man es vielleicht sagen, wenn ich Tabletten nehme, wird meine Seele beschädigt, wird mein Bewusstsein verändert, werde ich mich verändern, bin ich nicht mehr der oder die ich vorher war, werde ich manipuliert, bin ich nicht mehr Herrin meiner selbst. Ich glaube, das ist die Sorge, die Menschen haben.
Mhm. Christian, ist das Thema in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu?
Ob es ein Tabu ist, selbstverständlich, wie das ganze Thema seelische Gesundheit, psychiatrische Erkrankungen, wir wissen, deswegen machen wir den Podcast, dass es häufig ein Tabu ist, bestimmte Medikamente sicher auch. Mir fällt noch, warum haben wir da auch so viel Zögern? Immer der Film Einer flog über das Kuckucksnest ein mit Jack Nicholson, der dann wie ein Zombie rumläuft, oder auch Winona Ryder, der auch mal einen Film gemacht als psychischer Erkrankte. Und wir müssen auch akzeptieren, mitunter das, was Simone beschrieben hat, sind mitunter Nebenwirkungen, die wir zum Teil akzeptieren müssen, oder eben auch Nebenwirkungen, die da sind, weil wir es falsch einsetzen.
Ja, ich finde da aber auch, du hast es jetzt schon gesagt, die Filme hast du angesprochen, das ist ja, was ich negativ finde, ein Punkt, dass in der Öffentlichkeit, gerade in Filmen und sowas, immer diese Extrembeispiele dargestellt werden. Immer dieses, du nimmst jetzt, klar, das ist natürlich für so einen Film und für die Handlung ist das natürlich dann auch spannender und interessanter und irgendwie packender. Aber das bildet natürlich dann auch die Meinung der Gesellschaft, ah ja, wenn ich Medikamente nehme, dann sehe ich am Ende auch so aus.
Zum einen, wenn ich Medikamente nehme, dann sehe ich so aus, aber genauso gefährlich, ich will eine Pille und dann ist alles weg. Und so ist eben die Welt auch bei den Psychopharmaka gar nicht.
Naja, und korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass bestimmte Krankheiten gesellschaftlich akzeptiert oder eben sanktioniert sind. Also so wie ein Herzinfarkt immer etwas Besseres ist als ein Schlaganfall. Ein Schlaganfall ist immer eher so, ein Herzinfarkt kriegt man, weil man zu viel gearbeitet hat. Leistung ist bei uns immer noch wirklich gut. Es ist so total sanktioniert zu sagen, ich nehme jeden Tag so und so viel Supplements, anstatt mich um meine Ernährung gescheit zu kümmern. Das ist gesellschaftlich total anerkannt. Also würde keiner was sagen. Genauso wie Rauchen und Alkohol. Absolut gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Aber eine Pille zu nehmen, die mir eventuell hilft, einfach besser meinen Alltag zu bewältigen. Mit anderen Worten, aha, der schafft seinen Alltag nicht. Der ist irgendwie psychisch, der ist labil, der ist nicht hinter, der zeigt das, was hinter seiner Fassade ist. Das wollen wir alle nicht gerne sehen und hören. Wir erleben das alle. Wir wären alle gerne so angenommen, aber in der Regel haben wir nach wie vor Probleme, uns so zu zeigen.
Und es gibt mitunter ja auch harte Klischees. ZB kam in den 80er Jahren die Glückspille, eine neue Substanzgruppe in der Antidepressiva Prozac in den USA, und die ist uns verkauft worden als Glückspille. Das ist natürlich auch etwas, was uns Patienten Hoffnungen ohne Ende macht. Ich nehme diese Pille und dann habe ich das Glück. Das simplifiziert, glaube ich, alles, was mit Seele zu tun hat, ungemein. Und wenn wir uns dem Thema stellen, geht es nicht um Simplifizierung, sondern um sehr differenziertes und genaues Hinbetrachten.
Es ist halt eine Riesenkomplexität, die da auch herrscht, gerade bei dem Thema. Mhm. Und es ist mit Sicherheit auch, jetzt sind wir gerade in so einem Umbruch der Generation, so würde ich es nennen, von dieser etwas konservativeren Generation zu der weitaus offenen Generation. Wenn man guckt, es wird auch historische Vorurteile immer noch geben, ne? Also die sich da noch weiter mit durch.
Selbstverständlich. Und in der Historie haben wir gerade Psychiater, ich bin zwar keiner, aber ich bin Arzt, wir Ärzte, schon auch ordentlich unsinnig gemacht, gerade mit den Psychopharmaka und Dinge eingeführt, die sowas von daneben waren. Denkt man nur dran, dass wir mit Heroin und Kokain Depressionen heilen wollten in den 20er Jahren, und denkt man dran, was wir in den 40er Jahren gemacht haben mit Aufputschmitteln, oder dann in den 50er Jahren mit den ersten Mitteln, die sowas wie Schizophrenie verbessern wollten, und wir völlig ohne Vorlauf dann Dinge gegeben haben. Wir haben natürlich einen Nachteil: wir können andere Medikamente anders testen. Psychopharmaka mit der Seele, da tun wir uns heute schwer mit dem Tier oder mit dem Laborschalenexperiment. Da ist es deutlich, deutlich schwieriger, eine Erfahrung aufzubauen, vor allem von der Nebenwirkungsseite her und von der langfristigen Thematik.
Ja, und hinzu kommt, glaube ich, auch einfach die Problematik bei den Medikamenten, dass es auch viele falsche Mythen gibt, vor allen Dingen aber auch so diese Angst vor dem Kontrollverlust zum einen, das ist auch das, was wir jetzt eben schon mal angesprochen haben, aber auch Angst vor Abhängigkeit, dass man da natürlich, das ist natürlich auch so ein Mythos, der mitschwingt.
Ja, genau, weil von Nikotin und Alkohol kann man genauso schnell abhängig werden.
Du, das kann ich sogar bestätigen.
Sogar schneller, ja.
Toi, 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 ich habe den Weg rausgeschafft, was Rauchen angeht, aber da steht man auch immer wieder auf der Kippe. Es ist halt eine Sucht. Ich werde halt mein Leben lang auch Raucher sein. Ich habe nur das Rauchen eingestellt und unter Kontrolle gebracht. Stellen wir uns doch mal kurz die Frage, einmal in die Runde: Würdet ihr selbst Psychopharmaka nehmen, wenn es nötig wäre? Ich kenne natürlich die Antwort, aber ich hätte gerne mal so die ausführlichere Antwort von euch.
Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe die wohltuende Erfahrung gemacht, sie nehmen zu können. Wobei ich nicht weiß, jetzt muss ich Christian angucken, ob Antidepressiva auch Psychopharmaka sind. Er nickt, okay? Das
ist die größte Gruppe.
Okay, also dann habe ich sie tatsächlich genommen, und es war so wohltuend. Es war so wohltuend, sie nehmen zu können. Ich war mit einem, ich glaube innerhalb von, ich glaube, es war ein Spiegelmedikament, aber es hat nicht lange gedauert, 2-3 Tage, innerhalb von wirklich wenigen Tagen hatte ich wieder eine Stabilität und eine Lebensfähigkeit. Und dezidiert, ich kann nicht sagen, dass mein Inneres abgeschaltet oder totgeschaltet gewesen wäre, oder dass ich das, was mich vorher so depressiv gemacht hat, es war eine Trennung, es war die Konfrontation auch mit ganz frühen Geschichten aus meinem Leben, es kam einfach alles zusammen. Ich kann nicht sagen, dass ich darüber nicht mehr hätte nachdenken oder auch nachfühlen können oder wollen. Es war nur einfach plötzlich handhabbar. Mhm. Und das war so wohltuend, zusammen mit Psychotherapie. Und das ging dann, ich weiß es nicht mehr, 2-3 Monate. Und dann war es wirklich auch, dann konnte ich mich auch langsam rausschleichen aus den Medikamenten und dann irgendwann auch aus der Psychotherapie. Ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht.
Christian?
Ich kann Simone beipflichten. Vor gut 10 Jahren hatte ich auch eine mindestens mittelschwere Beschwerde, depressive Episode, mich da sehr verrannt, wahrscheinlich vor allem dann ausgelöst durch berufliche Überforderung, und habe den Einstieg in meine große Veränderung gefunden, dadurch, dass meine Frau dann gesagt hat, du musst jetzt da mal was nehmen. Ich hatte lange Angst davor, und genauso wie Simone sagt, hat es bei mir Toren geöffnet, mich mir selber zu stellen. Ich habe dann Psychotherapie angefangen. Ich habe hier meinen Beruf aufgegeben. Wir sind umgezogen. Ich habe mich neu geordnet, neu sortiert. Und dieses Werkzeug, Medikament, gerade am Anfang, das war ein guter Katalysator, ein gutes Vehikel. Ich hatte relativ lange Angst, das wieder abzusetzen. Und hatte Schiss davor, was passiert dann, wenn du es absetzt. Meine Frau hat dann ein paar Mal gesagt, setz lieber nicht ab, dann ist es wieder so wie vorher. Da haben wir alle Angst, Familie, Stress und so weiter. Die wollten, also es ist, sagen wir mal, das Starten ist per se schon eine schwierige Frage mitunter, aber auch die Frage, wann setzt du ab und was passiert dann mit mir? Bin ich dann wieder der Alte? Ist dann alles so wie vorher oder eben gerade nicht?
Ja, ich kann auch aus der eigenen Erfahrung sprechen. Das war damals, wo ich meine schwere depressive Episode hatte, musste ich auch ein Medikament nehmen und bin da aber sehr offen rangegangen. Ich habe relativ schnell gesagt, ja, möchte ich gerne und würde ich gerne ausprobieren, weil ich dafür offen war und weil ich natürlich auch aus meiner Erfahrung heraus mit meiner Mutter und der anderen Person aus meinem Umfeld die Erfahrung hatte, dass wenn sie es genommen haben, dass es geholfen hat. Ich habe es dann auch gemacht, dann habe ich es genommen. Ich habe jetzt auch gar nicht so einen langen Zeitraum. Ich glaube, ich habe das Medikament über ein halbes Jahr genommen, so um den Dreh. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt kippt so langsam das, wofür das Medikament wirken soll, dadurch belastet wird, dass die Nebenwirkungen mir zu viel werden von den Medikamenten. Weil es gibt natürlich immer mal Nebenwirkungen. Das, was ich dann gemacht habe, und das ist super wichtig, und das ist auch der Rat, den ich unbedingt mit nach Hause, und das wirst du auch unterschreiben, Christian, niemals selber einfach absetzen, sondern zum Arzt gehen und dann wirklich kontrolliert das Ganze auch ausschleichen zu lassen, weil sonst kann das natürlich auch zu einem Vollcrash führen. Da sind wir uns ja, denke ich mal, auch einig.
Wir hatten lange die Lehre, dass gerade so mittlerweile die größte Gruppe der Antidepressiva, die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dass man die, ich persönlich auch, ich habe es auch falsch gemacht als Arzt, dass man die sehr, sehr schnell absetzen kann. Und mittlerweile wissen wir, dass das körperliche Nebenwirkungen machen kann, aber eben auch wieder psychische Nebenwirkungen machen kann. Und insofern ist das vorsichtige Ausschleichen, das vorsichtige Absetzen genauso nur begleitet am ersten vom Psychiater, ja, aber eben auch mitunter gute Hausärzte können das genauso gut, erforderlich.
Wichtig, einfach ärztlich begleiten zu lassen, weil ich kann einfach aus der Erfahrung sagen, meine Mutter hat es immer wieder abgesetzt, weil es ihr gut ging. Ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, aber das ist eben der Punkt und dann crasht es halt richtig. Also deswegen da einfach nur mein Appell, der persönliche Appell, das immer nur begleitet zu tun. Kommen wir mal dazu, welche Medikamente es gibt. Und ich habe mir überlegt, Christian, ich nenne dir eine Gruppe an Medikamenten und du erklärst es in Alltagssprache, wofür dieses Medikament ist und wofür es so eingesetzt wird. Ja?
Okay.
Du nickst nur verhalten.
Das ist jetzt so wie auf dem heißen Stuhl hier bei Günther ja auch.
Ich wollte es mal ausprobieren.
Kennst mich?
Nein, ja. du kannst natürlich dann auch ausholen. Nee, aber ja. Antidepressiva.
Also Antidepressiva erhöhen per se die Flexibilität im Gehirn und unterstützen, dass festgefahrene Muster sich verändern, dass der Begriff Neuroplastizität im Gehirn sich wieder ein bisschen nach oben bewegt, dass es also plastischer wird. Das ist kurz und gut. Also es gibt, die Hauptgruppe sind eben die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Serotonin scheint irgendwas zu sein, was uns von der Stimmung eher nach etwas oben hebelt, gelassener macht, souveräner macht, die Angst nicht so nach oben kommt. Das ist praktisch das, wenn man es von der mechanischen Seite sieht. Wenngleich, ob das denn wirklich so ist, wissen wir nicht. Das sind Arbeitsmodelle.
Antipsychotika.
Antipsychotika sind sehr, sehr alte Medikamente, die man gibt in der Regel bei Psychosen. Psychosen ist sowas, du hast zerfahrene Gedankenwelt, bist völlig durcheinander, hast mitunter auch Stimmen hören, hast Halluzinationen und dann sind es Medikamente, die dich von diesen Episoden befreien. Sie wirken sehr, 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 sehr schnell, sind Medikamente, die man mitunter aber auch sehr, sehr, sehr lange nehmen muss. Manchmal auch, wenn es sind Themen, die gerade bei Schizophrenie muss man lebenslang nehmen. Und das sind, so wie du sagst, bei deiner Mama vielleicht auch Medikamente, die man nicht absetzen sollte, weil dann die Psychose wiederkommt, aber die Patienten sehr, sehr gerne absetzen, weil es auch häufig Nebenwirkungen gibt. Vor allem in der Tat, und da kommt das Bild her, die alten Antipsychotika wirken sehr, sehr gut, aber du hast dann so ein komisches Gefühl, du bist in einem Panzer, du bist einbetoniert, du bist wie so ein Zombie. Es gibt mittlerweile aber auch sehr moderne Medikamente, da kannst du auch weiter Klavier spielen.
Mhm. Benzodiazepine.
Benzodiazepine sind die typischen, also das Klassische, was jeder kennt, ist Valium. Ein anderes, was viele kennen, ist auch Rohypnol. Medikamente, die sehr, sehr schnell Sucht erzeugen. In akuten Krisen tolle Medikamente, weil sie maximal schnell und angenehm angstlösend sind und einschlaffördernd, sind aber Medikamente, die man nur sehr kurzfristig verschreiben sollte und die immer nur in der kleinen Packung vom Hausarzt oder vom Psychiater verschrieben werden sollten. Leider sehen wir es ganz anders und es gibt sehr, sehr viele Patienten, die von Benzodiazepinen abhängig sind. Mhm. Ein drittes, was sehr, sehr elegant ist, ist Tavor, ja. Und eine Tavor-Abhängigkeit zu behandeln, dauert viele Monate. Also ist ein sehr, sehr tolles Medikament, aber nur für einen ganz kurzfristigen Einsatz geeignet.
Das kann ich nämlich gerade im Fall von Tavor, das habe ich jetzt selbst bei mir im Umfeld gehabt, dass die Person, der wurde über 10 Jahre Tavor verabreicht, weil es einfach eine sehr große Schwere war. Es hat, glaube ich, knapp zwei Jahre gedauert, das richtig auszuschleichen, weil die das tröpfchenweise gemacht haben.
Mhm. Muss man tröpfchenweise machen, muss man mitunter auch unter stationärer Beobachtung machen. Also du rutschst sehr, sehr schnell rein. Ich habe gerade so bei Patientinnen mit Chemotherapie, habe ich mitunter in diesen Phasen Tavor gegeben. Es ist wirklich toll, aber man muss sehr aufpassen.
Mhm. Ich weiß nicht, ist das wirklich noch eine eigene Gruppe, Stimmungsstabilisierer?
Stimmungsstabilisierer kann man so nennen, die gibt es schon auch, aber ist eigentlich etwas, was der Psychiater per se so eigentlich nicht einsetzt. Also ich glaube, die Gruppe, mit der müssen wir sich jetzt nicht auseinandersetzen.
ADHS-Medikamente?
ADHS-Medikamente, ja. Bei Kindern schon ungefähr 30 Jahre so en vogue, mittlerweile auch bei Erwachsenen. Wenn die Diagnose richtig gestellt, kann es eine unglaubliche Erleichterung sein, auch in der Erwachsenenwelt. Eigentlich interessanterweise, bei der typische ADHS-Patient ist ja so ein Zappelphilipp, der nicht den Fokus halten kann, der sich nicht konzentrieren kann, der immer wieder abschweift. Eigentlich eher ein Aufgedrehter, und die Medikamente sind eigentlich frühere alte Aufputschmittel, aber interessanterweise wirken diese Medikamente bei ADHS-Patienten genau andersrum, nämlich so, dass du mehr in die Struktur kommst, dich wieder sortieren kannst, dich ordnen kannst und eigentlich einen Fokus halten kannst. Also sind auch chronische Medikamente, die man geben sollte, sind auch BTM-pflichtig, also auch wirklich Medikamente, die sehr engmaschig von einem Profi mit begleitet werden sollten.
Ich habe mir jetzt noch notiert, Schlafmittel, gelten die so als Einzelnes?
Es gibt verschiedene Schlafmittel. Schlafmittel kommen ja auch aus der Gruppe der Benzodiazepine. Es gibt auch Schlafmittel, die aus der Gruppe der Antihistaminika kommen. Also das ist sowas, was viele kennen von Antiallergietabletten bei Heuschnupfen. Ein bisschen anders konzipiert, machen die eben auch müde und machen Einschlafstörungen leichter. Und es gibt aber auch Schlafmittel, sehr, sehr alte, die sogenannten Barbiturate werden sehr, sehr selten genommen. Schlafmittel unter uns eigentlich etwas, was man tunlichst irgendwie nicht nehmen sollte auf Dauer. Kann mal kurzfristig eine Hilfe sein, aber bei der Schlafhygiene sollte man um ganz andere Methoden eigentlich sich kümmern, die aber natürlich alle mühseliger sind, weil du nicht einfach nur eine Tablette schluckst.
Simone, was wäre so dein Statement noch zum Thema Medikamente, wenn wir jetzt auf diese, also wir haben jetzt alle Medikamente mal so durchgesprochen, oder habe ich noch was vergessen?
Nee, das sind die großen Gruppen.
Das sind die großen Gruppen, ne? Was findest du wichtig noch im Umgang mit Medikamenten?
Ach, naja, also ärztliche Begleitung ganz sicher, aber auch immer das ernsthafte Beobachten sich selbst. Also zu sagen, gebe ich jetzt die Verantwortung ab an eine Tablette?
Und löst diese Tablette das komplette Problem?
Ja, oder sage ich jetzt einfach, ich nehme die Tablette und dann ist gut und bin dann genau und kümmere mich dann nicht weiter um andere Sachen. Ich weiß, glaube ich, nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe oder ob ich sie jetzt richtig beantworte. Jetzt aber
geht
so,
schon dass in die Richtung, wie es wollte.
Gut. Ja, also ich glaube das, also es ist, die Eigenverantwortung muss einfach immer bleiben. Oder ja, sollte immer bleiben. Es wird sicherlich Situationen geben, wo Menschen auch so hilflos sind, dass sie wirklich erstmal einfach das tun, was Ärzte sagen. Aber
Also ich bin sehr bei Simone mit der Eigenverantwortung. Ich denke gerade an eine Patientin, die ich lange schon psychotherapeutisch begleite. Schwierige Angstsymptome, wo ich mir ab und an denke, dort das richtige Antidepressivum eingesetzt, der Patientin würde es leichter gehen. Die Patientin hat aber Angst davor, eben zu sagen, diese Empfindungen, dieses ganz Sensible wird weniger dadurch. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sie ja was davon, dass sie so sehr empfindsam ist. Also sie übernimmt selber die Verantwortung dafür. Ich habe die Verantwortung dafür, dass ich auf der einen Seite positive Effekte spüre, aber auf der anderen Seite muss ich auch dafür bezahlen, dass ich vielleicht mitunter mehr Angst habe wie ohne Medikamente. So geht es im Übrigen auch. Der Eigenverantwortung haben wir es bei einer Medikamentengruppe mittlerweile schwer, nämlich bei den Antipsychotika. Wir durften früher als Ärzte in so psychotischen Krisen relativ einfach den Patienten auch ohne Einwilligung solche Medikamente geben. Wurde mitunter völlig übertrieben und jetzt ist es eigentlich sehr, sehr schwer. Und insofern in diesen Situationen kann der Patient eben nicht entscheiden. Per Gesetz dürfen wir das mittlerweile deutlich, deutlich weniger einfach geben ohne Einwilligung. Das ist die einzige Gruppe, wo es schwierig ist mit der Eigenverantwortung, sondern da müssen wir wahrscheinlich akzeptieren, das ist ein schwieriger Grad.
Gehen wir mal da rein, was letztendlich die Chancen und Risiken sind, aber auch vor allen Dingen, was für mögliche Nebenwirkungen auch auftreten können. Aber gehen wir mal auf die Chancen und die Risiken bei Medikamenten.
Also wir müssen immer gucken, was es für eine Medikamentengruppe ist. Also größtes Risiko bei den Benzodiazepinen, Abhängigkeit, Abhängigkeit, Abhängigkeit und zwar sehr, sehr schnell. Mhm. Schönste Chance, ich komme ganz zügig und zwar über Minuten aus einer Krise, aus einer Panikreaktion, aus einer tiefen Angst heraus und kann überhaupt wieder handlungsfähig werden dadurch. Die größte Gruppe, glaube ich, die wir uns anschauen müssen, weil es da eben auch relativ ist, soll ich oder soll ich nicht, ist die Gruppe der antidepressiven Medikamente. Die große Chance ist, dass du aus einem Kreislauf erstmal ausbrichst, um überhaupt andere Werkzeuge zu nutzen, wieder in Gespräche zu gehen, wieder den Alltag zu strukturieren, wieder dich irgendwie wirksam zu erfahren, wieder irgendwie Gefühle überhaupt zuzulassen und praktisch hier so diese Kaskade einzuleiten mit einem Armstupser, dann ist es natürlich eine unglaublich schöne Chance.
Wird man von Antidepressiva auch abhängig?
Abhängig von dem, von der Seite, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber wenn ich die zu schnell absetze, kann ich sozusagen, wie vorhin schon skizziert, auch Symptome entwickeln. Beginnend von schwereren Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, innerer Unruhe. Gegebenenfalls habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, mein Herz schlägt schneller. Also ich merke,
Entzugserscheinung.
Ja, ich kann das schon merken. Also, aber wir dürfen es nicht unterscheiden und das kann man auch ganz klar sagen. Es ist keine Abhängigkeit wie jetzt bei Benzodiazepinen. Ich habe kein Craving, keinen Sucht drauf oder sowas. Ja. Ist ganz anders bei Benzos. Da will ich die nächste Tablette haben.
Weil das ist ja auch was denen nachgesagt wird, ne? Antidepressiva, oder? Mhm. Dass Menschen die lieber nicht nehmen wollen, weil auch Abhängigkeit, oder?
Genau. Aber Abhängigkeit würde ich mal sagen, Entzugssymptome, aber sehr milde in der Regel, aber welche zu beachten, die man aber auch umgeben können.
Mhm. Ich kann jetzt nur aus der Sicht, ich glaube, es war bei mir ein Antidepressivum, muss es gewesen sein. Seroquel?
Ja.
Hier ist eins, ne?
Mhm.
Ja. Das habe ich zum Beispiel genommen. Aber kommen wir mal auf Nebenwirkungen. Wenn ich jetzt daran denke, war es bei mir auf jeden Fall Müdigkeit. Ich habe sie vor allem überwiegend abends genommen zum Schlafen hin, wurde sie mir, glaube ich, verabredet.
Also es gibt, sagen wir mal, das kommt darauf an, wie die getunt sind. Es gibt Antidepressiva, die eher anregend sind, die eher frisch machen, aber gerade wenn man agitiert ist, recht aufgedreht ist, nicht zur Ruhe kommt, dann brauchst du, gibst du gerne etwas, was auch eine müde machendere Wirkung macht, und die nimmst du auch zum Abend. Also es kommt darauf an, welche Symptome du hast in deiner Depression.
Natürlich kann es auch mal irgendwie zu Unruhe trotzdem irgendwie führen. Gewicht kann auch mal schwanken bei Medikamenten, aber das ist ja bei vielen Medikamenten so.
Mitunter kann man da schon ordentlich Gewicht zunehmen, muss sehen. Auch die Haut kann sich verändern, eher zum Negativen.
Auch ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen kann, Libido. Es kann auf die Libido gehen, das weiß ich bei mir damals zum Beispiel auch noch.
Also häufig ist es, dass es eher einen Libido-Verlust, ich habe weniger Lust.
Genau,
und ich spüre weniger, und es ist auch, ich behandle ja nur Patientinnen, ist mitunter auch etwas sehr, sehr Unangenehmes. Man muss es auch vorher ansprechen,
dass es dazu kommen
und kann. Vor allem auch sozusagen vorher checken, wie schaut es denn eigentlich aus, bevor ich überhaupt starte, um dann zu sehen, weil Libido-Verlust hat mitunter eben ja auch was mit der Erkrankung zu tun. Kann Erkrankung sein, kann aber auch Medikament sein.
Mhm. Ja, gibt es die Möglichkeit überhaupt zu sagen, wie kann ich mich schützen, bevor ich ein Medikament einnehme? Nicht wirklich, ne?
Es ist jedes Mal ein kleines Try-and-Error-Experiment, und schützen kann ich mich erstens mal so, dass ich mir selber mit meinem Arzt, das muss ein Arzt sein, differenziert überlege, nehme ich das oder nehme ich nichts, und eigentlich bis auf die Antipsychotika, ganz selten Benzos, sind es ja keine Notfallmedikamente, also ich kann meine Entscheidung über mehrere Wochen aufbauen, ob ich starte oder nicht, und dann kommt es auch immer ein bisschen darauf an, dass ich eben nicht dass ich ganz mich langsam rein titriere, dass ich mich langsam einschleiche, und es ist überraschend, dass es Patienten gibt, die bei sehr, sehr kleinen Dosen sehr gut ansprechen. Andere sprechen bei den kleinen Dosen gar nicht an, die brauchen mehr. Und das muss man eben Woche für Woche sich angucken. Tagebuch dazu zu führen, wie sind die Symptome, und über das kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Was man auch sagen muss, ich habe das jetzt bei euch beiden gehört, ihr habt es ja relativ schnell wieder abgesetzt. Typischerweise, wenn das Medikament, das antidepressive Medikament wirkt, sollte man auf jeden Fall 6 Monate abwarten, bis man überhaupt zum Überlegen anfängt, das wieder auszuschleichen.
Ja, aber das war so ungefähr der Zeitraum.
Gut ist auch immer, also 6 Monate mindestens Symptomfreiheit. Gut ist auch, also jetzt wäre zum Beispiel eine schlechte Zeit zum Ausschleichen, weil wir alle ja wissen, Licht selber, Sommerlicht macht auch was Antidepressives. Also jetzt haben wir Dunkelheit, insofern wäre jetzt ein schlechter Startpunkt
zum Ausschleichen. Das ist besser, zum Beispiel zum Frühjahr hinzugehen.
Ganz genau.
Aber das ist zum Beispiel, jetzt kommt auch die Phase, die auf der einen Seite liebe ich diese Weihnachtszeit, und auf der anderen Seite ist sie jedes Jahr ein Fluch, weil sie, wenn ich jetzt nicht gerade in einer Beziehung bin, wo ich eine gewisse Sicherheit habe, bringt sie natürlich auch was Dunkles mit sich. Also einfach so, da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ne? Dieses bei mir natürlich dieses Thema Familie und sowas, aber ja, das stimmt schon. Also
da hast du bei einem anderen guten Mittel einfach Licht. Also gerade wenn diese Phasen lange sind und du hast die Möglichkeiten, ins Licht zu gehen. Die Skandinavier machen Lichttherapie. Kann man sich auch kaufen, oder wenn man das Privileg hat, auch im Winter mal wegfahren zu können ins Licht, das macht was. Dann kommst du besser durch.
Ja, ich habe mal so eine, du kannst mal sagen, ob das eine Möglichkeit ist, wie man sich auch ein bisschen Sicherheit dran schafft. Das kann man ja auch zum Beispiel mit der behandelnden Person besprechen. Ich habe so eine Mini-Checkliste gemacht, wenn es um Medikamente geht. Erstens, was ist mein Ziel? Zweitens, wann merke ich die Wirkung? Drittens, welche Nebenwirkungen sind normal? Dann kann man natürlich nochmal über Wechselwirkungen auch denken. Nachsprechen oder muss man ja auch sprechen, falls man noch andere Medikamente nimmt. Es gibt mit Sicherheit auch Wechselwirkungen bei den Medikamenten. Wie lange ist die Einnahme sinnvoll und wie setze ich sicher ab? Eigentlich ist das doch eine gute Checkliste, oder?
Eine perfekte Checkliste. Die wichtigste Frage ist natürlich das Ziel, um da klar zu merken, und eben auch das Bewusstsein. Meistens merke ich nämlich blöderweise nicht sofort die Wirkung, sondern meistens merke ich zunächst mal die Nebenwirkungen und muss durch diese Phase durch und darf eben nicht absetzen. Und gerade die Nebenwirkungen, was so ist, das Vegetativum angeht, Kopfschmerzen, Übelkeit, mitunter ist ein Durchfall dabei oder gerade das Gegenteil, die Haut wird anders. Mhm. Und ich brauche ungefähr 2 Wochen, um abschätzen zu können, kommt eine Wirkung oder kommt keine. Übers Absetzen haben wir schon gesprochen. Und wenn ich starte, sollte ich die Bereitschaft haben, nicht sofort, wenn es mir besser geht, das sofort wieder abzusetzen.
Ja, das sind schon mal wichtige Hinweise. Ich würde gerne noch zum Ende hin einmal auf, ich sag mal, gefährliche Mythen zu sprechen kommen. Und zwar Cannabis oder andere Alternativen. Weil das ist natürlich auch verbreitet, dass viele Menschen sagen, ja, Cannabis ist ja so die natürliche Alternative. Ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, jetzt ja, ich konsumiere auch mal Cannabis, aber habe das zu der Zeit damals, als ich in diese schwere Depression gerutscht bin, auch getan. Und bei mir hat es bewirkt, dass es nur noch schlimmer wurde, weil mich das immer weiter runtergezogen hat. Deswegen bin ich zum Beispiel eher Team, nee, also wenn ich eine Depression habe, sollte ich jetzt nicht unbedingt noch kiffen, weil das kann das Ganze noch viel mehr verstärken und einen viel mehr runterziehen. Wie seht ihr das? Also so in, dass man sagt, man hat eine natürliche Alternative. Simone?
Also die natürliche Alternative sind vermutlich nie andere Substanzen. Es ist ja, wir alle leben in, naja schon, oder leben mit High-Pressure-Jobs. Und da ist das Glas Wein am Abend, um runterzukommen, nicht nur gesellschaftlich sanktioniert, sondern für uns alle, also da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen, immer wieder auch ein Mittel, um einfach eben runterzukommen. Und dann wird es auch ein zweites und ein drittes Glas. Kenne ich von mir auch und habe das auch eine Zeit lang gemacht und immer wieder mit dem Ansinnen, ich brauche diesen Wein, um überhaupt runterzukommen, um überhaupt zu schlafen. Bis ich dann irgendwann jede Nacht 2 Stunden wach lag und erstmal gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass das am Alkohol lag. Ja, und jetzt, wo ich weniger, zum Teil gar keinen Alkohol mehr trinke, ich einfach eine so viel bessere Schlafqualität habe. Bedeutet aber, ich muss den Abend vorher, auch wenn mein Job hat sich ja nicht geändert, wenn ich so müde nach Hause komme, brauche ich andere Mechanismen, um mich runterzuholen. Das ist irgendwie die Schwierigkeit, also sich ein Substitut zu suchen für das, weil das Gemeine an, jetzt ich bleibe mal bei Alkohol, das Gemeine an Alkohol ist ja, in dem Moment hilft es ja auch. Es sediert ja ein bisschen, es macht weich, es macht müde.
Tut das Kiffen auch.
Es ist einfach schön in dem Moment. Nur wenn ich dann jeden Morgen wach werde und ich hatte immer tiefere Furchen im Gesicht, einfach nicht schlafen konnte, macht es auch einfach überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich sabotiere mich eigentlich ja selbst. Und jetzt habe ich gerade leider die Frage vergessen, aber ich glaube, ich habe trotzdem darauf geantwortet. Ich wollte nur wieder
zurückkommen. Du hast voll drauf geantwortet.
Ja, wie war denn die Frage nochmal?
Nee, letztendlich, wie wir das sehen, ob so, Cannabis und andere Alternativen.
So, also mit anderen Worten, nein, ist eigentlich, ich meine, wir sind alle Menschen. Ich bin nun wirklich nicht, und ich trinke, übrigens trinke ich Wein auch einfach furchtbar gerne. Er schmeckt mir einfach. Aber man muss es wirklich mit Bedacht tun und sich am besten auch dabei selbst beobachten, um immer wieder zu gucken, tut mir das jetzt wirklich gut? Es tut mir in dieser einen Stunde gut, aber die nächsten 12 Stunden, wenn ich Pech habe, auch 18 Stunden hinterher, eben nicht mehr. Und was kann ich tun, um das zu vermeiden? Und ich habe dann irgendwann angefangen mit Teezeremonien und so oder keine Ahnung. Also ich habe, für mich war irgendwie klar, es gibt an dem Abend so ungefähr 1,5-2 Stunden, da muss ich drüber wegkommen. Dieses Zeitfenster, da muss ich es schaffen, mich selbst zu überlisten. Wenn ich das schaffe, um 10 Uhr habe ich auch keine Lust mehr auf Wein, dann gehe ich lieber ins Bett. So, und dann ist die Nacht auch gut. So.
Ja, ich sehe das halt gerade auch bei Gras ist das Ding auch, man wird auch schnell paranoid von Gras. Das, also kenne ich jetzt aus meiner Erfahrung, dass man oder auch so, man wird nachdenklich, man verstärkt Ängste vor allem auch. Ich habe so das Phänomen, ich habe ganz viele Pläne, dann rauche ich mir einen und dann stelle ich alle Pläne wieder in Frage und denke, ach komm, den Stress tun wir uns jetzt nicht an. Und das ist ja auch was, was gerade auch bei Psychosen und Angststörungen ein richtig großes Risiko und zu einer großen Gefahr werden kann. Oder Christian?
Also ja, erst nochmal zu dem natürlich. Ich wäre jetzt auch bei Simone zu sagen, alles, was keine Substanzen sind, ist natürlich. Und ob die Substanzen wachsen in einer Pflanze, wo man gegebenenfalls gar nicht weiß, wie sie dosiert sind, habe ich eine andere Kontrolle bei einer Chemie sozusagen. Und die natürlichsten Dinge sind auch die tödlichsten. Denk an den Kugelfisch oder denk an das Digitales, da brauche ich nur ganz wenig und ich bin tot. Bei dem Cannabis sehen wir jetzt gerade in unseren Institutsambulanzen im Verlauf der letzten 2 Jahre eine deutliche Zunahme. Also gerade unsere depressiven und unsere psychotischen Patienten nehmen deutlich mehr Cannabis auch als Begleitmedikation wie vor 2 Jahren. Warum? Weil es jetzt eben
legal ist.
Mittlerweile legal ist. Wir sehen, wenn wir über die ärztliche Seite gucken, vor allem die Risiko- und Gefahrseite. Du hast es selber angesprochen. Meistens ist das Cannabis etwas, was eigentlich den Symptomenkomplex nicht lindert, augenscheinlich vordergründig lindert, aber eben die Dinge eher verstärkt, gerade du hast das gesagt und selber erlebt, was Ängste angeht, ja. was sozusagen auch gegebenenfalls die Gefahr der Psychose angeht. Wir haben jetzt in Bad 9a haben wir jetzt keinen Platz mehr, weil alle Schüler irgendwie ein besonderes Cannabis genommen haben und dann ist jetzt da eine Zehnergruppe auf einmal in die Psychose gelaufen. Da gibt es wirklich große Gefahren. Insofern wäre ich da deutlich zurückhaltender. Es gibt einige Indikationen, gerade so Spastik, MS, Schmerzen, da kann es gegebenenfalls helfen für unsere Seelenthemen. Mhm. Dafür sollten wir es, glaube ich, nicht nutzen. Also ich würde jetzt, es gibt einige Ärzte, die verschreiben da relativ schnell auch. Es gibt ja auch im Netz Checklisten, die musst du nur ausfüllen, dann kriegst du Cannabis auf Rezept. Ich glaube, dass wir da komplett falsch abgebogen sind und uns keinen Gefallen tun.
Ja, wir sind schon wieder durch. Ich würde euch nochmal bitten um einen abschließenden Satz zum Thema Psychopharmaka.
Also wenn ich anfangen darf, es ist ein schönes Werkzeug in der Hand des erfahrenen Arztes, das wir in der Regel einsetzen, immer im Konsens und im Austausch in einem guten Miteinander des Patienten. Es ist ein Medikament, das nicht Probleme löst oder auflöst, aber es ist ein Unterstützer, der uns dabei hilft, dass wir uns mit uns selber in einer anderen Art und Weise auseinandersetzen können und dort in dieser Auseinandersetzung den Einstieg finden können.
Ich glaube, ich würde mich einfach in dein Kielwasser hängen und sagen, ich würde es genauso sagen, vielleicht mit anderen Worten, aber ich würde sagen, da bin ich ganz bei Christian. Und Medikamente haben zum Teil zu Unrecht ihren Ruf und zum Teil
zu Recht.
Eben zu Recht. Also es bleibt, wir müssen aufmerksam bleiben, jeder für sich.
Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Psychopharmaka sind Werkzeuge, keine Wunderwaffen. Sie können helfen, Stabilität und Kraft zurückzugewinnen. Informierte Entscheidungen und Vertrauen auch in die behandelnde Person sind da sehr entscheidend. Immer zu bedenken auch, alles in Absprache auf diesem Weg in der Medikation auch zu machen und zu gehen. Und am Ende bleibt, Medikamente lösen die Probleme nicht, aber sie unterstützen den Weg zur Lösung. Und in diesem Sinne vielen Dank für eure Zeit und für das tolle Gespräch.
Danke, Lars.
Danke, Lars.
Bis bald. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.